Bücher und Bühne. Der Podcast mit
Daniela Landgraf und
Volker Pietsch.
Und damit starten wir mit einer neuen Podcast-Episode. Hallo Daniela.
Hallo Volker.
Wir hatten ja den Rückblick in den letzten beiden Episoden, was wir so auf der Leipziger Buchmesse erlebt haben. Wobei es ist nur der Auszug unserer beiden Veranstaltungen an unserem Stand und vor dem Podium. Aber ich war schon überrascht, dein Buch in 12 Wochen, das war ja ein echter Burner, hat sogar das Fernsehen angezogen. Ja, also das heißt,
voll cool.
Der MDR hat dich da gleich zum Start der Buchmesse interviewt zu diesem Thema. Ja, wie man dein Buch in 12 Wochen schafft. Und ich meine, das ist ja auch Thema dieses Podcasts. Und deswegen nutzen wir heute vielleicht die Gelegenheit. Es ist ein tolles Buch, ich möchte das an dieser Stelle mal sagen. Es ist meine Empfehlung für jeden, der sagt, ich will schreiben, ich will ein Buch machen. Das ist für mich die Grundsatzlektüre, Daniela, um das mal hier so zu sagen.
Oh, und jetzt habe ich Gänsehaut.
Ja, ich bin froh, weil das Buch ist ja, eigentlich war es ja für den Self-Publishing-Bereich gedacht.
Mhm.
Und wir haben es dann nochmal gemeinschaftlich angefasst und haben ein Buch draus gemacht, das jetzt auch, es ist kein Spiegel-Bestseller, aber das wird ja vielleicht ein Kinderbuch. Es ist kein Spiegel-Bestseller, aber es ist immer wieder ein Buch, das sich hier und da verkauft. Und ich merke gerade, wenn man Menschen sagt, die so ein bisschen orientierungslos sind, wie es jetzt nun weitergeht, ich sage, hey, da sind so viele Tipps drin. Und jeder, der schreiben will, ist natürlich auch in diesem Podcast richtig, denn da gibt es natürlich auch immer die Tipps, wie das so mit dem Schreiben läuft.
Ja, und du hast gerade gesagt, dass wir uns da zusammengefunden haben. Wir haben da erstmalig zusammengearbeitet. Ich erinnere mich noch, wie ich diese ja selbstgestalteten Cover auf Social Media geteilt habe. Warum wollte ich ein Self-Publishing-Buch? Weil viele der Menschen, die ich in den Buchkursen betreut habe, eben gerne Self-Publishing machen wollten. Und ich habe mir gesagt, ich kann ja nicht als Halbblinde vom Sehen reden. Ich hatte zuvor 2 Bücher im Self-Publishing und ich glaube 14 oder so in Verlagen und dachte, jetzt probiere ich das mal aus, wie sich das anfühlt, so ein Buch auf Amazon hochzuladen. Das andere waren andere Plattformen. Und dann habe ich die Cover geteilt, um Meinungen einzuholen. Und dann schrieb Thomas, dein Geschäftspartner und 2. Geschäftsführer vom Verlag, du hast noch nicht mit uns gesprochen. Und so kam es, dass ich dann zu euch gekommen bin. Und seitdem ist ja unfassbar viel Großartiges passiert.
Wir machen das gerne, sowas. Das heißt, ich habe gerade gestern auch wieder, also in einem ganz anderen Umfeld, ich habe mit einer Musikerin ein Interview aufgezeichnet fürs Radio und dann auf einmal sagt sie halt, ja, sie schreibt auch Geschichten. Und ich habe dann im Nachgang mit ihr gesprochen, was heißt denn, dass du schreibst Geschichten? Und jetzt liegt das fertige Buch schon auf meinem Schreibtisch. Und ich bin gerade dabei, mich zu befassen, ob das was ist für uns. Und ich finde das immer schade. Und das ist vielleicht auch so der erste. Es ist natürlich frustrierend, wenn du Sachen rausschickst, wenn du Exposés rausschickst, du kriegst keine Antworten. Ich möchte aber jeden ermutigen, es nicht nur uns zu schicken, sondern nicht aufzugeben. Das sind Sachen, also ich kann jetzt Geschichten erzählen, wir haben Sachen, die 9 Jahre, 16 Jahre irgendwo in der Schublade lagen und sie haben dann den Weg zu uns gefunden. Und es gibt auch noch andere Verlagshäuser, die sich sehr viel Mühe geben und vielleicht nicht ganz so schnell sind wie wir, aber sich sehr viel Mühe geben und sich die Sachen anschauen. Und manchmal dauert es vielleicht auch mal 1-2 Jahre, bis es an der richtigen Stelle ist.
Dazu vielleicht, du hast diese Folge ja eingeleitet mit Schreibtipps. Und bevor man überhaupt anfängt, ein ganzes Buch zu schreiben, macht es Sinn, sich die Exposé-Fragen einmal anzuschauen. Also all die Punkte, die für Verlage wichtig sind. Das ist so bei mir immer so diese allererste Vorgehensweise, denn das ist einmal wichtig für das Buch als solches, damit ich genau weiß, warum will dieses Buch unbedingt geschrieben werden? Wozu wird es geschrieben? Was ist das Ziel? Wer ist die Zielgruppe? Etc. Aber dazu direkt ein Tipp. Ich habe gerade gestern von einem, ja, eine Neuanfrage bekommen. Komplett fertiges Exposé, komplett fertiges Buch, alles fertig. Und ich konnte nur sagen, sorry, damit kann ich so in der Art und Weise überhaupt nichts anfangen. Warum? Das Exposé war ein reiner Fließtext, so hoch, ja, wie soll ich sagen, also wirklich in einer Sprache geschrieben. Ich behaupte, ich habe ein ganz gutes Verständnis für Sprache, Aber es war mir zu komplex geschrieben. Ich habe nach dem ersten Absatz aufgehört. Es war auch nicht schön gestaltet. Wenn es wenigstens dann schön gestaltet ist, es kann ja sein, dass es vielleicht sogar ein sehr wissenschaftliches Werk ist. Aber es war wirklich so gestaltet, dass ich keine Lust hatte, weiterzulesen. Und wenn du ein Exposé erstellst, versetz dich immer in die Situation, wie würdest du als Programmentscheider da drauf gucken? Also denk dich in die Person rein, die dieses Exposé sieht. Und meine Exposés, die ich für meine Kunden gestalte, die sind immer mit schönen Überschriften, mit Farben gestaltet, mit Fotos gestaltet, denn Fotos machen nahbar und vor allen Dingen so in den Abschnitten, dass es Spaß macht, es anzuschauen, dass derjenige, der sich das anguckt oder diejenige genau weiß, wo findet sie was und sofort sieht, aha, ich gucke erstmal, wie sind denn beispielsweise die Konkurrenzbücher oder was ist denn das, was der Autor wirklich möchte? Was ist das Warum und Wozu des Autors? Und nicht wirklich seitenlangen Fließtext erst lesen muss, bevor ich diese Informationen kriege.
Wir haben in unserer Focus Insight-Reihe ein kleines Buch, das heißt Von der Buchidee zum Verlagsvertrag. Also da geht es genau um dieses Thema. Und ich hab das Hörbuch selbst gesprochen, obwohl es nicht meine Paradedisziplin ist an dieser Stelle mal. Deswegen kenne ich den Inhalt besonders gut. Und der Markus hat da eine Stelle drin, die mich eigentlich beeindruckt hat. Und ich merke auf der Buchmesse, wo wir jetzt ja auch ja, viel Zeit verbracht haben im März, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ich habe die tolle Buchidee. Und dann sagen wir halt, naja, okay, wie ist denn jetzt hier, ja, sag sie mir mal ganz kurz, ja, wie ist denn dein Elevator-Pitch dafür zum Beispiel, ja? So haben wir es auf der Homepage genannt. Und ganz viele sind nicht in der Lage zu erklären in 3 bis 5 Sätzen, um was es in ihrem Buch geht.
Und deswegen baue ich Aufgaben, auch die gibt es übrigens auch in dem Buch, dein Buch in 12 Wochen. Die gibt es aber auch, wenn jemand mit mir zusammenarbeitet. Es gibt eine Aufgabe, die heißt, erkläre dein Buch in 5 Sätzen. Und das nächste Mal gibt es die Aufgabe, dein Buch in einem Satz. Warum? Erst wenn du dein Buch in einem einzigen Satz zusammenfassen kannst. Nach dem Lesen meines Buches, Punkt, Punkt, Punkt. Oder wenn du dieses Buch gelesen hast, dann Punkt, Punkt, Punkt. Wenn du das weißt, wenn du weißt, was wirklich der Keysatz deines Buches ist, dann kannst du es auch wieder größer machen. Und dann kannst du auch wieder auf 5 Sätze gehen, auf 10 Sätze, auf 20 Sätze. Was ich weiterhin mache, ist dieser Perspektivwechsel. Einmal lasse ich den Autor das erzählen, worum geht es in seinem Buch, in diesen berühmt-berüchtigten 5 Sätzen. Dann lasse ich ihn aber auch einen Klappentext schreiben. Und oft werde ich gefragt, warum denn das? Ist das nicht doppelt gemoppelt? Und das haben wir doch schon. Dann sage ich, nein, das sind unterschiedliche Perspektiven. Einmal ist es die Beschreibung des Buches und das ist das, was für einen Verlag wichtig ist. Worum geht es konkret in dem Buch? Das andere ist der Perspektivwechsel zum Leser. Der Leser liest ja als erstes, wenn er ein Buch in die Hand nimmt, nachdem er sich den Titel angeschaut hat, wahrscheinlich den Klappentext auf der Rückseite durch oder wenn er online ist, eben die Beschreibung. Und diese Beschreibung, die darf bitte so konkret sein und ja, fast schon magnetisch sein, dass das Buch eben dann auch gekauft wird.
Als wir bei uns am Stand diese Runde hatten zu deinem Buch in 12 Wochen, da stand, es waren vorwiegend Frauen, muss ich sagen, wenn ich das richtig, das Publikum war sehr frauenlastig, sage ich mal an dieser Stelle. Und nachhinein haben sich da bestimmt 7, 8 Stück an uns herangetraut. Und du hast mit 2, 3 da ganz intensiv gesprochen. Das heißt, da waren dann auch schon perfekte Buchideen dabei.
Das ist in diesen kurzen Gesprächen halt sehr schwer einzuschätzen. Grundsätzlich gibt es unfassbar viele tolle Buchideen und jeder, der das Gefühl hat, er möchte ein Buch schreiben, da behaupte ich erstmal, das ist eine sehr, sehr gute Buchidee. Die Frage ist immer, gibt es dafür einen Markt? Und deswegen gibt es von mir eben auch in der Zusammenarbeit immer die Frage, wer genau soll dieses Buch lesen? Und ich nehme, ich glaube, das hatten wir schon mal in einer Folge kurz angesprochen, auch gerne eins meiner Bücher als in Anführungsstrichen schlechtes Beispiel. Nicht, weil es schlecht geschrieben ist. Ich kriege ganz tolles Feedback, wenn es mal jemand in die Hand nimmt. Aber ich habe mir nie Gedanken gemacht, das war damals mein zweites Buch, über die konkrete Zielgruppe. Denn du kannst dein Wissen zwischen zwei Buchdeckel kippen. Es kann super gut geschrieben werden. Aber wenn du nicht weißt, für wen du schreibst und sich niemand angesprochen fühlt, dann wird auch die beste Buchidee zum Flop. Wenn du dagegen eine vielleicht etwas absurde Idee hast. Ich gucke jetzt hier gerade mal raus, ich stehe hier auf meinem Hof, ich sehe meine Pferde da und du schreibst jetzt, was haben schlafende Pferde mit einem Podcast zu tun? Die schlafen da gerade alle. Und darüber möchtest du ein Buch schreiben. Klingt es vielleicht erstmal nach einer ziemlich merkwürdigen Idee, wenn du dir aber dann vielleicht die Gedanken darüber machst, was Menschen von Pferden lernen können, vielleicht sogar Reiter. Und ich kreiere jetzt, das ist jetzt nicht irgendwas, was ich so mir vorher ausgedacht habe.
Ah, das Land der schlafenden Pferde.
Das Land der schlafenden Pferde. Wen kriegst du? Da kriegst du wahrscheinlich denn Pferdefans und Reiter. Da gibt es Massen von. Oder aber du guckst, da ist jetzt gerade wieder ein Pferd umgekippt in dem Moment. Was vorhin stehen geschlafen. Du machst die Herleitung und sagst, wie viele schlafende Manager und Führungskräfte gibt es oder wie viele Unternehmer gibt es, die Trends verschlafen? Und was hat das Ganze mit Pferden und der Natur zu tun? Dass du so guckst, wie kann man Ideen auch witzig oder merkwürdig verknüpfen, weil dann kommen lustige Bücher bei raus, die vielleicht sogar dann einen richtig tiefen Inhalt bekommen.
Jetzt sind wir an einer ganz spannenden Stelle, nämlich wo so eine Buchidee herkommt. Und da gibt es ja verschiedene Methoden. Das heißt, ich kann ja wirklich sehr strukturiert rangehen. Das erlebe ich auch manchmal, dass dann Leute wirklich Tabellen, Stichworte, ganze Karten aufgezeichnet haben. Ich glaube, bei dir ist es ein bisschen anders, ne?
Es kommt darauf an, was für eine Art Buch ich schreibe. Wenn ich so das klassische Sachbuch schreibe, den klassischen Ratgeber, dann mache ich es genau so, dass ich mir erstmal die ganzen Dinge, ich schreibe sie mir auf Zettel, ich bin ein sehr physischer Mensch und ich schreibe mir das auf Karteikarten und suche mir irgendeine Wand, irgendein Fenster, wo ich das dann mir aufhänge und sortiere, was könnte ein Kapitel sein, was könnte wie zusammenhängen und wie kann ich daraus ein Inhaltsverzeichnis erstellen. Was im Moment ja sehr gefragt ist, und ich arbeite ja auch an einem Buchprojekt, was ich jetzt nächste Woche an euch, an den Verlag übergebe, wo es eher um eine Art erzählendes Sachbuch geht. Viele kennen John Strzelecki, das Café am Rande der Welt oder die Big Five for Lives. By the way, dieser Moment, wo plötzlich das Fernsehen vor mir stand, war so ein Museumsmoment. Ich komme nichtsahnend zu eurem Stand und plötzlich steht da der Fernsehsender und sagt, sie möchten gerne mit der Autorin von dem und dem Buch ein Interview führen. Und ich dachte, welche? Moment, die meinen ja mich. Okay, zurück dazu. Das Buch, was ich im Moment schreibe, das ist eine Geschichte, eine Art Roman, erzählendes Sachbuch, wobei das Erzählende im Vordergrund steht. Und da gibt es aber ganz viele tiefe Themen, also vieles, wo Menschen sich was für das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Business rausziehen können. Und klassischerweise sollte man, wenn man einen Roman schreibt, wenn man in Richtung Belletristik geht, sich vorher genau überlegen, wie sind die Charaktere, wer ist Protagonist, wer ist Antagonist, wer ist in Anführungsstrichen gut oder böse, wer ist Gestaltwandler, also wer wandelt sich von gut in böse oder von böse in gut, was sind das für Charaktere und was ist wie wo aufgebaut und am besten noch nach den 12 Stufen der Heldenreise. Übrigens, all das, was ich jetzt gerade erzählt habe, gibt es auch in dem Buch, Dein Buch in 12 Wochen. Und bei mir ist es eben da komplett anders, wenn ich Geschichten schreibe, wie das Kinderbuch oder das Buch, was ich jetzt für euch schreibe oder auch, ich habe auch schon für verschiedene Menschen als Ghostwriterin gearbeitet. Ich meditiere die Dinge. Also ich brauche die Ruhe und ich brauche dann die Zeit zum Meditieren und dann kommen diese Sachen tatsächlich zu mir. Und ich bin manchmal selber ganz gespannt, wie es weitergeht. Also ich sitze dann voller Freude vor meinem Laptop und dann fließt es so aus mir raus und ich bin selber voller Spannung, weil ich keine Ahnung habe, wie dieses Buch weitergeht. Und dann fließt es und fließt es und fließt es. Also ist es natürlich nichts, was man unbedingt nachmachen sollte, aber bisher ist es gut gelungen.
Und du hast ja so dein Buch in 12 Wochen, das ist ja so eine Challenge. Das heißt, da gibt es an jedem Tag eine Aufgabe. Und wir sind jetzt ein bisschen, glaube ich, so, wenn ich das so richtig im Kopf habe, auch durch die Tage gesprungen. Aber wir waren insgesamt heute immer relativ weit vorne. Das heißt, was will ich mit meinem Buch? Was hat das überhaupt für einen Sinn? Dann waren wir bei der Zielgruppe. Das ist dann schon ein bisschen fortgeschritten. Da sind wir schon weiter im Buchprozess. Da sind wir schon mindestens mal in der 2. Woche. Ich finde einen Titel noch. Oder ein Ding, wo wir immer drauf achten. Und das, witzigerweise, haben viele darauf gar nicht so die Antwort. Das ist der Konkurrenztitel.
Mhm.
Und das ist für uns ja mittlerweile auch im Buchmarketing so elementar, weil wir wollen wissen, hey, mit was kann man dein Werk vergleichen? Und das hat solche Chancen auch im Buchhandel. Deswegen ist es so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen.
Ja, aus verschiedenen Facetten heraus. Also erst einmal, wenn ich jetzt mal so meinen Job als Literaturagentin sehe, ist es natürlich wichtig zu wissen, gibt es überhaupt schon ähnliche Bücher in dem Verlag? Dann ist es wahrscheinlich eher schwierig, ein ähnliches Buch zu platzieren. Oder gerade deswegen, je nachdem, wie gut es läuft, habe ich schon alles erlebt. Ich habe beispielsweise eine Dame, die jetzt auch bei euch publiziert, da liefen auch Gespräche mit Springer. Und da hieß es, naja, wir haben schon drei ähnliche Titel, wir würden es nehmen, aber dann kamen so ein paar Bedingungen. Das heißt, es kann Chance und Risiko sein, wenn es beim gleichen Verlag schon mehrere dieser Bücher von dem Thema gibt. Man kann aber auch recherchieren, wie gut lief es denn überhaupt? Wenn es richtig, richtig gut lief, warum? Und wenn es nicht so gut lief, was kann der Autor, die Autorin anders machen? Was könnte es sein, warum dieses Buch am Markt nicht so gut angenommen wurde? Also da sind viele Dinge drin, über die man sich Gedanken machen sollte. Und gleichzeitig geht es auch um so ein Thema wie Spezialisierung. Ich habe gerade überlegt, was für ein Beispielthema ich nehme. Ich habe zwei jetzt gerade im Kopf. Das eine ist das Thema Führungskräfte. Es gibt so unfassbar viele Bücher zum Thema Führung. Und wenn jemand jetzt überlegt, ich möchte einen Führungskräfte-Ratgeber schreiben, da kommt es wieder, was ist das Ziel? Vielleicht will die Person einfach nur die eigene Zielgruppe noch mehr abholen, weil er als Führungskräftetrainer oder sie als Führungskräftetrainerin unterwegs ist. Wenn aber jemand wirklich damit am Markt, wie sagt man immer so schön, ich glaube Hans-Uwe Köhler hat das damals erstmalig gesagt, eine Delle ins Universum schlagen möchte, dann braucht es mehr als nur die klassischen Führungsthemen. Und dann wiederum kommt der Punkt, was genau ist an deinem Buch anders als an all den Hunderten oder sogar Tausenden von Führungskräfte-Ratgebern, die es draußen am Markt schon gibt?
Ja, und ich kann zwei Beispiele jetzt bei uns auch aus dem Programm nennen. Wir haben das Bad Boss Breaking. Da geht es darum, die miesen Führungsstile aus den 80er Jahren raus aus den Unternehmen zu bekommen, die immer noch da sind. Und er selbst, der Autor, der Mark Kaffenberger, ist als Trainer unterwegs. Das heißt, das Buch hat zwei Funktionen. Wir möchten A, im Buchhandel erfolgreich sein damit, aber er benutzt das Buch auch als Seminargrundlage. Das heißt, das
The Way, ein geiles Cover.
Das stimmt. Und dann haben wir aber gerade, das ist dann so was du gesagt hast, klassisches Thema, Führung im Generationenmix. Da geht es um die verschiedenen Menschentypen, die heute in den Markt kommen, die ganzen Generationen, die da aufeinandertreffen und wie geht die alte Generation mit der jungen Generation um, so dass sie gemeinsam produktiv sind. Auf was nimmt man Rücksicht? Was ist ein Problem? Was muss man irgendwie lösen? Das ist dann eher sehr, sehr sachlich und allgemein das Thema Führung bezogen auf die Generation.
Ja.
Jürgen Wulff hat es geschrieben übrigens.
Ja, ein gemeinsamer Bekannter. Mit Jürgen Wulff habe ich übrigens zusammen die GSA Academy gemacht. Damals hieß es noch GSA University, also die Speaker-Ausbildung bei der German Speakers Association, um mal so ein bisschen auch das Thema Bühne zu teasern. Ja. Aber daher kenne ich den Jürgen Wulff und ja, großartiger, großartiger Typ.
Wir reden das nächste Mal weiter. Wir schauen dann nochmal in dein Buch in 12 Wochen, weil da sind so viele Tipps drin und wir wollen ja Lust machen auf Buch- und Videokurs und all diese Challenges, die du da vorbereitet hast und die du anbietest. Da hat ja das Glück, da in deiner Runde zu sein mit den Herzensbotschaften. Und ich kann immer nur ja wärmste Empfehlung für dich aussprechen, wie du Menschen begleitest bei dem Buchschreiben. Aber Wir haben natürlich das Problem, deswegen braucht es auch so ein Buch, deine Zeit ist beschränkt.
Mhm. Mhm, stimmt.
Ja, das ist, und selbst wenn man große Kurse macht, dann ist ja auch irgendwie, irgendwann ist halt endlich, ne? Du kannst nicht 200 Leute gleichzeitig beim Buch begleiten.
Keine Chance. Also meistens habe ich so 4 Leute parallel und in den unterschiedlichen Phasen. Ja, wie auch immer man es darstellen kann, fett durch zusätzliche Videokurse noch mehr zu begleiten, das wird die Zukunft zeigen.
Ja, wir müssen viele Menschen, die Ideen haben, in die Lage versetzen, dass sie anfangen und zumindest mal dann mit guter Vorarbeit kommen.
Ja, ich habe jetzt also jetzt im Moment habe ich 4 parallel, die übrigens auch allesamt zu euch kommen werden.
Oh je.
Dann sind 3 in den Startlöchern, mit denen ich demnächst loslege.
Wow. Nächstes Mal mehr.
Ja, unbedingt.
Bücher und Bühne. Der Podcast mit
Daniela Landgraf und
Volker Pietsch.